Recht schönen guten Abend, Freunde. Eins, zwei, drei. Im Sauseschritt saust die Zeit. Wir sausen mit. In 6,5 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Zwischendurch wollen wir nochmal Urlaub machen. Also mit anderen Worten, ich begrüße euch zum letzten Jugendgottesdienst vor der Sommerpause. Und zwar begrüße ich euch, ja, falls ihr überhaupt wisst, was das ist, Sommer. Also früher war ja Sommer die Zeit, wo egal weg die Sonne scheint. Heutzutage scheint Sommer die Zeit zu sein, wo die Sonne egal weg ist. Ich begrüße euch mit einem Vers von Hans-Georg Stengel. Der Juni singt sein Abschiedslied und jetzt zeigt sich die Widersprüchlichkeit auf Erden. Es hofft die Braut, dass man sie nicht versetzt, das Schulkind aber hofft, versetzt zu werden. Ja, das stammt von Hans-Georg Stengel. Es gibt es nur unterm Ladentisch, deswegen lese ich es jetzt hier vor, damit ihr auch was davon habt. Ich habe noch eins. Nein, sagte zu Herrn Quitte das Quittenfräulein Brigitte. Ich gebe mich Ihnen mit Herz und Sinn grundsätzlich nur gegen Quittung hin. Wir haben noch einen. Ja, ist gut. Was noch lauter? Gut. Man sollte sich in Läden, die mit Tüten gesegnet sind, vor Lobgesängen hüten. Wenn schmucke Tüten winken, Freundchen, stopp. Das ist kein Konsum, das ist Interjob. Ich bin vor einem Jahr in Luxor gewesen zu einem Jazzkonzert mit der Haber Jazzband aus Holland. Und einer der Musiker, der ist von Hauptberuf Leiter der Abteilung Eisenbahn im Verkehrsministerium von Holland. Und er erzählte an dem Abend, dass im ganzen Jahr die ganze holländische Eisenbahn ein bisschen was über 100 Minuten Verspätung hat. Und da sagte der Ansager Karl-Heinz Drechsel, da kannst du dich trösten, das schafft unsere Reichsbahn an einem Tag. Liebe Freunde, auf jeder Tube Zahnpaste, auf jeder Flasche Weichspül- und Klosettreinigungs- und Abwaschmittel steht heutzutage, auch wenn immer bloß dieselbe Mumpe drin ist, das Wort neu. Es genügt nicht, wenn auf der Waschpulverpackung draufsteht, die Wäsche wird so weich wie Wolle, wohl weicher noch als bei Frau Holle. Wer weiß, wie weiß die Wäsche wird, wenn ihr zwei Weißmacher probiert. Das genügt also nicht, es muss immer noch das Wort neu draufstehen. Aber was heute neu ist, das liegt morgen schon auf der Müllkippe. Unsere ganze Welt läuft auf den Tag zu, wo sie sozusagen auf der Müllkippe liegt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Es reden ja heute viele Wissenschaftler davon, dass wir auf unserem Planeten sozusagen am eigenen Dreck buchstäblich ersticken werden. Andere sagen, die Welt wird den Kältetod sterben. Andere vermuten eine atomare Explosion. Wie dem auch sei, ich bin für Katastrophennachrichten nicht zuständig. Ich stehe hier, weil ich euch die gute Nachricht zu sagen habe, dass Christus wiederkommt, um eine neue Welt zu schaffen. Das ist was ganz anderes als die Erwartung eines Paradieses auf Erden. Das ist ja die Zukunftshoffnung der Marxisten. Aber das ist für uns Christen noch zu wenig. So bescheiden sind wir nicht. Wir erhoffen mehr. Unsere Hoffnung ist von einer maßlosen Unbescheidenheit. Wir hoffen nicht bloß auf eine bessere und verbesserte Welt, sondern wir hoffen auf eine neue Welt, wie sie in der Offenbarung des Johannes im Kapitel 21 beschrieben wird. Dort heißt es im ersten Vers, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und ein paar Verse später, da steht dann der Satz, den wir hier vorn dran geschrieben haben, siehe, ich mache alles neu. Hier spricht Christus, der Auferstandene. Die neue Welt bringt Christus und nicht wir Menschen. Das heißt nicht, dass wir nur bloß da sitzen und warten müssten, bis die alte Welt zusammenkracht und Jesus eine neue macht. Im Gegenteil, bis Christus wiederkommt, haben wir alle Hände voll zu tun, um für alle Menschen auf dieser Erde das Leben einigermaßen erträglich zu machen. Das ist komisch. Man wirft uns Christen immer vor, wir würden die Leute bloß auf ein besseres Jenseits vertrösten. Und in dem Augenblick, wo wir uns in die Probleme dieser Welt reinmischen, da passt es denn auch wieder nicht. Da heißt es, kümmert euch nicht um weltliche Geschäfte, kümmert ihr euch um euren Himmel. Eben. Genau das tun wir ja. Und indem wir uns um den Himmel kümmern, müssen wir uns um die Belange dieser Welt bemühen. Jeder Christ, der das Vaterunser betet und der sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, der spricht ja damit die Verpflichtung aus, Gottes Willen auf dieser Erde durchzusetzen, egal ob es wem passt oder nicht. Ich predige euch nicht das Eierpapaya vom Himmel, sondern ich fordere euch auf, dass ihr an der Gestaltung und Veränderung dieser Welt aktiv euch beteiligt. Wenn du was verändern willst, dann musst du einen Plan haben. Wenn du ein Haus bauen willst, brauchst du einen Bauplan. Der Bauplan für Gottes neue Welt, der steht hier in dem 21. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Ich kann euch das ganze Kapitel nicht vorlesen, müsst ihr zu Hause mal machen. Wer keine Bibel hat, kann sich nachher eine bei mir abholen, kann er geschenkt kriegen. Weil wir dieses Modell von Gottes heiler Welt, wie es hier geschildert wird, vor Augen haben, da können wir eben mit den Zuständen dieser kaputten Welt nicht einverstanden sein. Wir Christen sagen nicht Ja und Amen zu allem, sondern wir sagen Nein zu allem, was Gottes Willen widerspricht. Wir können die Welt nicht einfach hinnehmen, wie sie ist, sondern wir sagen Nein zum Krieg, zum Hass, auch Neid, auch Nein zur Krankheit und zu solchen Dingen, von denen man sonst vielleicht meint, wie Hunger oder Krankheit, dass wir Christen das von vornherein hinnehmen müssten. Wir nehmen das nicht hin, sondern wir setzen unser Leben ein, um diese Dinge zu bekämpfen. Wir nehmen die Verhältnisse nicht einfach hin, wie sie sind, sondern dort, wo etwas nicht in Ordnung ist, da sagen wir Christen, es muss geändert werden. Wir sind immer fürs Verändern, einfach deswegen, weil unser Gott der große Veränderer ist. Die Parole von uns Christen heißt, weg mit der Würde, fort mit der Krone. Jetzt ändern sich die Dinge. Nach oben mit den Erniedrigten, herunter mit denen da oben. Umsturz, Umsturz. Das sind nicht etwa Sätze aus dem Programm der Bader-Meinhof-Gruppe. Sondern diese Sätze, die ich euch jetzt eben vorgesagt habe, die stehen in der Bibel beim Propheten Hesekiel im Kapitel 21. Und im Neuen Testament, da geht es in dieser aufsässigen Tonart weiter. Gleich im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Oder im Römerbrief Kapitel 8, da schreibt der Apostel Paulus, wir sind dem Status quo gegenüber zu nichts verpflichtet. Wir sind nicht verpflichtet, uns anzupassen. Wenn ihr euch nach dem Bestehenden richtet, da habt ihr den Tod vor euch. Also nicht bequeme Anpassung und alles laufen lassen, wie es ist. Sondern Veränderung, das ist das große Thema der Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite. Am Anfang der Bibel, da wird beschrieben, wie Gott das Chaos in den Kosmos verwandelt. In der Mitte der Bibel wird beschrieben, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein Mensch wird, um Menschen in Söhne Gottes zu verwandeln. Und hier am Ende wird beschrieben, wie Christus wiederkommt, um eine neue Welt zu schaffen. Neuschaffung. Das ist die Parole, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Siehe, ich mache alles neu. Das ist das biblische Manifest von Gottes Weltrevolution, wie sie die Kirche erwartet. Und es ist deswegen überhaupt nicht zu fassen, dass es nichts so stur am Bestehenden Klebendes gibt, wie ausgerechnet die Kirche, die diese Botschaft verkündigt. Was sollte die Kirche sein? Die Kirche sollte sein die Vorhut der Menschheit, die Avantgarde der Menschen. Und was ist die Kirche in Wirklichkeit? Sie ist das größte Nostalgieunternehmen aller Zeiten. Das freut mich sehr, dass ihr klatscht. Ihr seid die Generation, die die Kirche in Zukunft darstellen wird. Und ihr seid die Einzigen, die das ändern können. Da freue ich mich aber, dass wir uns einig sind. Der Apostel Paulus, der schreibt im Römerbrief Kapitel 12, verändert euch. Das heißt, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Auch du nicht und auch dein Leben nicht. Auch du kannst verändert werden, auch dein Leben kann neu werden, auch wenn du heute hergekommen bist und dir sagst, ich mich ändern, Ich bin klasse. Bei mir brauchst du nichts mehr zu tun. Oder wenn du vielleicht heute hierher gekommen bist und dir sagst, bei mir kann sich nichts mehr ändern. Bei mir ist alles so festgefahren und so eingefahren, dass ich gar nicht weiß, wie bei mir mal was anders und neu werden sollte. Es gibt für Jesus keine verfahrenen Situationen und keine unabänderlichen Verhältnisse. Und wenn Jesus den ganzen Kosmos neu machen wird, da ist es für ihn eine Kleinigkeit, auch dein Leben neu zu machen. Er braucht dazu nur eine einzige Voraussetzung. Das ist deine Einwilligung. Du brauchst nur zu sagen, ja, Herr Jesus, das will ich, das möchte ich. Ich möchte ein neues Leben haben. Das ist alles, was du sagen und tun musst. Jeder Mensch, wenn er nicht total verspießert ist, vor allem jeder junge Mensch, hat ja in sich diese Sehnsucht nach Veränderung, nach Neuwerden, nach Erfüllung, nach Glück. Und es versucht jeder auf dieser Erde, seinen Lebensdurst nun auf irgendeine Art und Weise zu stillen. Der eine im Suff, der andere im Sex, der andere durch Arbeit. Schaffe, schaffe, Häusli baue. Fehlt Zement, dann gehst du klaue. Das ist doch so alles, was die Menschen machen. Bis hin zu den größten Verbrechen. Bis dahin, wofür sie die allergrößten Opfer bringen. Das tun doch die Menschen nur im Grunde genommen, um ihren Durst nach Leben, nach Erfüllung zu stillen. Und nun sagt Jesus hier im 21. Kapitel der Offenbarung in Vers 6. Er sagt, ich will dem Durstigen geben vom Wasser des Lebens umsonst. Das ist das letzte Mal, dass in der Bibel das Wort ich will steht. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus. Dir deinen Lebensdurst löschen, das heißt dir ein sinnerfülltes Leben geben. Du weißt, der letzte Wille eines Menschen, der ist gültig. Was dir einer vermacht in seinem Testament, das gehört dir. Wenn deine Oma stirbt und schreibt das Testament, ich vermache mein Liebstes, mein lieben Enkel Schorsch. Na Schorsch, was erbst du da? Kaninpol, erbst du. Hier in Vers 6 steht schwarz auf weiß, was Jesus dir vererbt, was er dir vermacht. Ein neues Leben. Nicht ein Vogel, der nach ein paar Jahren stirbt oder irgendwelchen Spittel, sondern unvergängliches, ewiges Leben. Und gleich im nächsten Vers, da steht ausdrücklich drin, wer überwindet, der wird es alles erben. Und nun frage ich, willst du dieses Testament, was Jesus geschrieben hat, was wir schwarz auf weiß besitzen, willst du es anfechten? Willst du sagen, das ist alles Spinnerei? Oder möchtest du das Erbe, was dir angeboten wird, annehmen? Ob du die Erbschaft antrittst oder nicht, ist deine Sache. Meine Sache ist es heute Abend lediglich, dir sozusagen das Testament von Jesus zu eröffnen und dir zu sagen, Mensch, du bist reich. Du kannst reich sein, du kannst ein neues Leben haben. Jetzt, heute. Wenn ich nicht glauben würde, dass Jesus auch heute Abend Menschen unter euch verwandeln würde, da hätte ich gar nicht angefangen zu reden. Da hätte ich meinen Beruf schon längst aufgegeben. Ich rede bloß deswegen, weil ich weiß, dass auch einige unter euch heute Abend die größte Veränderung ihres Lebens erleben werden, wenn ihr euer Leben an Jesus Christus ausliefert. Denn das eine, das ist sicher, Jesus will dich, jeden von euch, in seinem Reich bei sich haben. Und ich stehe hier, um euch dazu einzuladen. Was ist das typischste Kennzeichen unseres jetzigen Lebens, unserer Welt? Ich würde sagen, die Vergänglichkeit, der Tod. Was dir diese Welt auch bieten mag an Freude und Erfüllung und Glück, das Letzte, was dir diese Welt bietet, das ist immer der Tod. Den Tod abschaffen, das wäre schön, aber das schaffen wir nicht. Das ist bei uns Menschen nicht drin. Aber bei Gott ist das drin. Für Gottes neue Welt gilt, was hier im 4. Vers steht. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Was ist für immer vorbei. Leute, in Gottes Reich, da wird kein Arzt mehr geholt und kein Grab mehr geschaufelt. Da brauchen wir keine Gräberbagger mehr. Da wird nicht mehr gestorben. In Gottes Reich wird nicht mehr geheult. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die zum Heulen sind. Unsere Welt ist angefüllt mit den Angstschreien der Gefolterten. Über 60 der 125 Mitgliedstaaten der UNESCO wenden heute noch die Folter an. Das muss man sich mal vorstellen. Und solange das so ist, solange noch ein einziger Mensch auf dieser Erde gefoltert wird, aus irgendwelchen Gründen, da sollten wir mit dem Wort Fortschritt ganz vorsichtig sein. Unsere Welt ist angefüllt mit dem Wimmern von Krebskranken und den hungernden Millionen. Und solange noch ein Mensch auf dieser Erde hungern muss, da sollten wir auch ganz vorsichtig sein mit dem Wort Fortschritt. Und selbst wenn du mit dem allen nichts zu tun hast, weil du jung und gesund und satt und frei bist, mein Lieber, auch du wirst alt. Auch du wirst krank. Und du wirst auch jetzt schon in deinem Leben Situationen kennen, wo du heulst, weil du fertig bist. Und weil du nichts dagegen machen kannst. Wir sind ohnmächtig, wenn wir den Kennzeichen dieser Erde begegnen, dem Leiden und dem Tod. Und da spielt das überhaupt keine Rolle, ob du in einer sozialistischen oder kapitalistischen oder in der klassenlosen Gesellschaft lebst. Der Schmerz, wenn deine Mutter stirbt, der ist überall auf der ganzen Welt der gleiche. Wir kriegen den Tod aus dieser Welt einfach nicht raus. Und deshalb ist der stolze Traum der Menschen, ein Paradies auf Erden zu errichten, eben eine Illusion. Ein Paradies, in dem gestorben wird, das ist eben kein Paradies. Solange es die Sünde gibt, solange es den Tod gibt, solange gibt es keine wirklich neue Welt. Und deshalb sagt uns die Bibel, dass Gottes neue Welt erst kommt, wenn die alte vergangen ist, wenn der Antichrist beseitigt ist, wenn das Weltgericht stattgefunden hat. Die neue Welt ist kein Produkt von geschichtlichen Prozessen, die kommt nicht von selber am Schluss der klassenlosen Gesellschaft. Sondern hier heißt es in der Bibel in Vers 2, sie kommt von oben, von Gott. Und diese neue Welt Gottes, die wird ja in der Bibel beschrieben mit einem Bild, als das neue Jerusalem, also im Bild einer Stadt. Wir können ja von diesen Dingen nur reden, in Form von Bildern. Die Stadt ist, heißt es in Vers 18, wie aus Glas. Das ist natürlich nicht für Leute, die was zu verbergen haben. Aber für Menschen, die sich nach Offenheit und Wahrheit sehnen, da ist das der richtige Zufluchtsort. Die Stadt ist wie aus Glas, das heißt, in Gottes Reich gibt es nichts zu verbergen. Keine Heimlichkeiten, keine Hinterhältigkeiten, keine geheime Verschlusssache. Es gibt kein Misstrauen. Es ist alles offen, klar, durchsichtig, keine Lüge, weil es keine Lügner gibt. Wenn du in Gottes Reich kommen willst, dann musst du jede Form von Lüge und Heuchelei aufgeben. Du siehst an dieser Stelle mal, wie das Leben in Gottes Reich mit deinem Leben jetzt zusammenhängt. Du sollst, was heißt du sollst, du kannst jetzt schon als ein Bürger von Gottes Reich leben, nach den Regeln, die in seinem Reich gültig sind. Du kannst jetzt schon in einer Welt der Verlogenheit als ein Mensch der Wahrheit leben. Du kannst es dir jetzt schon leisten, nicht mehr zu heucheln. Stell dir mal vor, was das bedeuten würde für unsere Welt. Wenn es mehr Menschen gäbe, denen man vertrauen kann, weil man genau weiß, der oder die lügt nicht. Der schmiert mich nicht an, der hintergeht mich nicht, der sagt mir die Wahrheit. So ein Mensch könntest du sein. Stell dir mal vor, was das bedeuten würde für deine Ehe und deine Freundschaft. Und deine Kumpels und deine Mitarbeiter. Wenn die alle wüssten, der sagt auf alle Fälle oder die Wahrheit. Du wirst mir zugeben, es wäre herrlich. Es wäre einfach herrlich, wenn man die ganze verfluchte Heuchelei mal aufgeben könnte. Und unter uns gesagt, es wird nirgends so viel geheuchelt wie in der Kirche unter den Christen. Weil eben nicht jeder, der sich ein Christ nennt, wirklich einer ist. Aber lass mal jetzt die anderen. Es geht um dich. Du kannst ein Leben ohne Lüge führen. Das ist eben das neue Leben, ein Kennzeichen des neuen Lebens, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und dieses neue Leben, das geht eben nicht erst los, wenn du tot bist. Es fängt an in dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus übergibst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Jesus sagt nicht, das kriegst du mal, wenn du gestorben bist. Nein, du kannst es gleich haben. Und dann wirst du natürlich auch in Gottes Reich dabei sein können. Gottes Reich, hier beschrieben als eine Stadt, wird beschrieben mit ganz farbenprächtigen Bildern. Ihr müsst das mal zu Hause nachlesen. Ich kann euch das nicht alles jetzt im Einzelnen erklären. Zum Beispiel heißt es in einem Vers, die Straßen in Gottes Stadt, die sind aus Gold. Also meine Herren Autofahrer, wir wären ja schon mit ein bisschen Rollsplitt zufrieden. Für uns wäre doch schon eine Straße ohne Schlaglöcher der Himmel auf Erden. Aber das ist es eben, wir sind viel zu bescheiden. Hier steht in der Bibel, die Straßen sind aus Gold. Das sind Bilder, das sind Vergleiche. Und alle diese Vergleiche, die wollen nur das eine. Sie wollen uns deutlich machen, dass es in Gottes Welt schön ist. Es wird schöner sein, als es unsere kühnste Fantasie sich vorstellen kann. Was ist Fantasie? Fantasie ist, wenn du dich in den Trabanten setzt und willst, der eine sitzt in einem Auto. Ihr könnt euch das Reich Gottes ruhig mit fantastischen Farben ausmalen. Es macht nichts. Es macht nichts, wenn ihr da eure Fantasie spielen lasst. Aber Einzelheiten sind Nebensache. Die Hauptsache an Gottes Reich ist nämlich, dass wir mit Gott zusammen sein werden. Es heißt im Vers 3, Gott wird mit ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott wird mit ihnen sein. Als der Theologieprofessor Schlatter, das war noch einer von den Theologieprofessoren, die das glaubten, was in der Bibel steht. Nicht so einer von den modernen Ganoven, die mit ihrer Trost, ich war mit den Ganoven noch nicht fertig, die mit ihrer trostlosen Theologie von Gottes Tod die Kirche verhunzen. Also ich sage, der alte Schlatter, das war noch einer, der wirklich glaubte, was in Gottes Wort steht. Und als der am Sterben lag, da standen seine Freunde unter Sterbebett und einer wollte ihn trösten und sagt, du wirst bald auf den goldenen Gassen Jerusalems wandeln. Und da hat der alte, fromme Schlatter gesagt, haut mir ab mit dem Plunder, ich will nur eins, ich will beim Vater sein. Das ist es, darum geht's, beim Vater sein, geborgen sein, in Frieden sein. Ich kann nicht sagen, ich freue mich schon auf das alles. Und ich sehne mich nach dem Tag, wenn man das mal los sein wird. Die ganze Heuchelei, die Angst. Habt ihr nie Angst? Dass man ein falsches Wort sagt? Dass man missverstanden wird? Dass man reingelegt wird? Ich sehne mich nach dem Tag, wo man reden und machen und tun kann, was man will, wo wir als Kinder Gottes in seinem Reich leben. Und ich frage dich, hast du nicht Lust, die Ewigkeit in Gottes Reich zu verbringen? Ich sage dir dann, gib Jesus heute Abend noch Bescheid und melde dich an, dass du kommen willst. Dann übergib ihm noch heute dein Leben und sorge dafür, dass dein Name in das Buch des Lebens eingeschrieben wird. Da ist noch ein Platz frei für dich. Wenn du schon drinstehst, ist es ja gut. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn du noch nicht drinstehst, das heißt, wenn du nicht im Glauben an Jesus stehst, da wirst du ja draußen stehen, wenn die Tore von Gottes Reich einmal geschlossen werden. Es steht ausdrücklich in diesem Kapitel hier drin, dass Gottes Stadt Mauern hat. Mauern. Das Reich Gottes ist nicht ein nebelhaftes Gebilde, was nach allen Seiten verfließt und wo jeder am Schluss rein kann. Das ist nicht wahr, dass am Schluss alle in den Himmel kommen. So nach dem Motto, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und viele denken ja, wenn man ein bisschen anständig gelebt hat, da kommt man schon rein, egal ob man nun Christ ist oder Buddhist oder Atheist oder was. So ist es nicht. Leute, es gibt ein drin und ein draußen. Es gibt ein gerettet sein und es gibt ein verloren sein. Und die Entscheidung über dein ewiges Schicksal, die liegt jetzt in deiner Hand. Also wie steht's mit dir? Willst du rein oder willst du raus? In Vers 8, da steht, die feigen Verleugner und die Ungläubigen, die Abgefallenen, die Mörder und Ehebrecher, Zauberer und Götzendiener und Lügner, die müssen draußen bleiben. Und ich wäre selber ein Lügner, wenn ich dir das verschweigen würde. Und deshalb muss ich dir mit ganzem Ernst sagen, wenn du zu denen gehörst, die in diesem Vers 8 aufgezählt sind, da kommst du, wenn du so weitermachst, nicht in Gottes Reich. Verlass dich nicht auf deinen Taufschein und deine Kirchenzugehörigkeit, sondern verlass das falsche Leben, was du führst. Fang an, ein Leben nach Gottes Willen zu führen, ein Leben der Heiligung. Ohne Heiligung, steht in der Bibel, wird niemand den Herrn sehen. Also dann prüf dich mal, was du für ein Mensch bist. Ob du einer bist, der gerade den Weg des offenen Bekenntnisses geht, oder ob du zu denen gehörst, die sich nur darum sorgen, dass bloß keiner mitkriegt, dass du was mit Kirchen zu tun hast. So nach dem Motto, Jesus im Herzen, Marx in den Knochen, Engels auf der Zunge, den Interschopf im Kopf und den Mantel nach dem Wind. Es steht hier nicht in der Bibel, ihr sollt euch irgendwie durch das Leben durchwinden. Sondern hier steht, ihr sollt überwinden. Auf Englisch, we shall overcome. Von hier her kommt dieses wunderbare Auferstehungslied. Vers 7, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und wenn du deine Angst vor den Menschen nicht loskriegst, nicht überwinden kannst, und kein Zeugnis ablegst für dein Glauben an Jesus, da bist du eben ein feiger Verleugner. Oder, nächster Punkt, der hier erwähnt wird, wie sieht es aus mit deinem Geschlechtsleben? Wenn du fremd gehst, wirst du nicht in Gottes Reich gehen. Man sagt ja heute, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Na gut, wenn du vor und während der Ehe dauernd mit jemand anders schläfst, gehörst du eben nicht zum Establishment, da kannst du ja mich was einbilden, dass du nicht zur Mehrheit der Spießer gehörst. Gehörst du eben zur Minderheit der Spießer. Aber bilde dir nicht ein, dass du dann zu Gottes Reich gehörst. Irgendetwas Unreines steht in Vers 17. Irgendetwas Unreines wird nicht hineingehen. Genauso wenig wie ein Mörder. Ich nehme an, es ist kein Mörder im üblichen Sinne unter uns. Seht alle so brav aus. Ich kann mir nicht denken, dass jemand von euch seine Schwiegermutter schon mit der Kofferradioantenne erstochen hat. Aber gewünscht? Habt ihr es nicht vielleicht schon einmal gewünscht? Dass der Drache nicht mehr da ist? Oder die Schwiegermutter sich vielleicht gewünscht, dass die dauernd widersprechende Schwiegertochter am besten nicht da wäre? Habt ihr euch nicht manchmal schon gewünscht, dass euer Lehrer oder Lehrmeister oder Chef oder Kollege oder was am besten nicht da wäre? Sagt Jesus nicht, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder? Trifft uns nicht alle dieses Wort? Oder wie viele von euch Mädchen haben schon ein Kind abgetrieben? Und wie viele von euch Jungs sind damit einverstanden gewesen? Und wie viele von den verehrten Eltern, die hier sind, waren glücklich darüber, dass die Entscheidung so gut gefallen ist, dass sie bewahrt worden sind vor der angeblichen Schande, ein uneheliches Kind in der Familie zu haben. Ich möchte euch sagen, das ist keine Schande. Ich finde, in unserer Zeit, wenn ein Mädchen ein Kind zur Welt bringt, auch wenn kein Vater dazu da ist, das ist eine Ehre. Ich habe Respekt, ich nehme den Hut ab vor jedem Mädchen, was sein eigenes Kind nicht umbringt, sondern zur Welt bringt. Und ich meine, ich denke, solche Menschen, die sind 100 mal 1000 mehr wert als die, die in aller Heimlichkeit zum Mörder werden. Oder ein anderer Punkt, wie steht's bei euch? Mit dem Wort, was hier steht, Götzenglaube, Zauberei, Aberglaube, Kartenlegen. Seid ihr auch Teufelsanbeter, die bei jedem Quark auf Holz klopfen und toi 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 sagen? Hast du Angst vor der 13? Da wirst du nie durch eins der 12 Tore in Gottes Reich eingehen können. Aber noch hast du ja die Chance, von deiner Sünde zu lassen. Das ist doch das großartige Angebot, das uns gemacht wird. Dass Jesus uns klar macht, ihr seid im Grunde genommen, seid ihr alle Lügner, Mörder, Ehebrecher mit schlechten Gedanken, auch wenn es nicht bis zur Tat kommt. Und Jesus sagt, Leute, ich mache euch ein Angebot. Ihr könnt in Gottes Reich kommen. Lasst euch von mir eure Schuld vergeben, sagt Jesus. Das ist das, was ich euch predige an jedem Sonntag, immer wieder. Das ist die Chance, das ist das Angebot. Du kannst ja, wenn du ein neues Leben haben willst und unzufrieden bist mit dem Dreck deines Lebens, dann kannst du neu anfangen. Das macht man praktisch so, man geht zu einem Seelsorger. Du kannst zu mir kommen oder irgendeinem anderen. Wir sind alle Menschen, wir können dir das neue Leben nicht geben. Ich auch nicht, ich bin auch bloß ein Mensch. Aber ich bin ein Mensch, der dir im Namen von Jesus sagt, du kannst ein neues Leben kriegen. Jesus will dich ändern, er will aus dir was Neues machen. Ich bin sozusagen bloß der Notar von Jesus. Ich habe jetzt nur die Aufgabe gehabt, dir sozusagen sein Testament zu eröffnen. Ich habe jetzt versucht, dir dieses eine Kapitel aus der Bibel zu öffnen, damit du klar siehst, was du erben kannst. Ein ewiges Leben mit ewiger Garantiezeit. Das ist ein Geschenk, das liegt für dich bereit, seit Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Das hat er besiegelt mit seinem Blut. Und wenn du deine Sünde durch sein Blut dir abwaschen lässt, da kannst du das Geschenk empfangen. Und deswegen frage ich dich nun zum Schluss nochmal, willst du das Erbe annehmen? Das ist ja umsonst, heißt es hier. Für alles andere in der Welt musst du was bezahlen. Du musst viel bezahlen. Für das Beste, was es gibt, da brauchst du gar nichts zu blechen. Es ist kostenlos. Das neue Leben, das gibt es bei Jesus umsonst. Ich sage dir, komm, lass dich beschenken. Und ich sage dir, du wirst, wenn du Jesus annimmst, du wirst etwas erleben, es wird sich dir eine neue Welt öffnen, von der du vorher keine Ahnung hattest. Und in Gottes neuer Welt, da wirst du dann auch dabei sein. Gott segne deinen Entschluss.
Wir wollen zusammen beten. Wenn man was geschenkt bekommt, dann möchten wir auch dafür danken. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns das neue Leben schenkst. Herr, wir sind darauf angewiesen. Herr, gib es uns heute. Und gib uns aufnahmebereite Herzen, dass der Same des Evangeliums in unseren Herzen aufgeht. Herr, wir wenden uns an dich. Und wir beten mit den Worten, die du selbst gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun, bevor wir das Schlusslied singen, geht hin im Frieden des Herrn und bringt den Reichtum, den Gott euch hier gibt, zu den anderen Menschen, mit denen ihr nun zusammenkommt. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.